Guten Morgen. Seid ein paar Leute noch wach? Ja. Wir bei Juden für Jesus, wir lieben die Hitze, weil die Hitze heißt Sommer. Und Sommer heißt gleich Sommereinsatz. Und wir werden nächste Woche, also am Ende der Woche, unseren Sommereinsatz anfangen. Das wird eine Woche dauern und da werden wir draußen sein auf die Straßen und werden die gute Botschaft über Jesus verkündigen. Also ihr könnt gerne für uns beten. Wir werden ein kleines Team sein von ungefähr 10 bis 15 Leuten und wollen wirklich Berlin und verschiedene Ecken von Berlin mit diesem wunderbaren Botschaft erreichen. Also bitte betet für uns bei Juden für Jesus. Und ich dachte auch, dass heute Morgen ich ein paar Freunde mitbringen würde. Und zwar Carolina und Lendert. Carolina und Lendert, ihr könnt nach vorne kommen. Carolina kommt aus Israel, Lendert kommt aus Holland, aus den Niederlanden. Und sie sind hier und sie machen bei uns ein Praktikum im Moment. Ja, genau. Und wollen einfach lernen, wie man das Evangelium weitergeben kann an jüdischen Menschen und natürlich auch an anderen Menschen. Und ich dachte, es wäre vielleicht interessant für euch, Carolines Geschichte zu hören. Also dann könnt ihr sehen, wie jemand aus einem jüdischen Hintergrund zum Glauben kommt. Also Carolina, du wirst dein Zeugnis mit uns schnell teilen, ne?
Hallo, ich... Ach so, nach vorne, ja klar. Ja, ich bin klein. Ja, also ich bin Carolina, wie Aaron schon gesagt hat, und ich bin in Israel aufgewachsen. Meine Eltern waren messianische Juden, könnte man sagen. Wir sind auf jeden Fall samstags in die Gemeinde gegangen, aber der Glauben spielte eigentlich keine Rolle während der Woche, also unter der Woche bei uns zu Hause. Und deswegen, als meine Eltern sich scheiden ließen und meine Mutter die Gemeinde verließ, war das für mich kein großes Ding und eigentlich eher eine Erleichterung, weil ich dann nicht jeden Samstag irgendwo hin musste, wo es mir gar nicht so gefiel. Genau. Und eigentlich ab so 15, glaube ich, wurde ich Atheistin und glaubte nicht mehr an Gott. Fand das eigentlich das Ganze sehr, sehr lächerlich. Und mit 22 habe ich 3 neue Dinge angefangen. Uni in Israel, einen neuen Job und auch solche Judentumsunterrichten. Dafür habe ich so Geld für die Uni bekommen. Und in diesem Jahr wurde ich nochmal von Gott begegnet. Ja, durch meine Freunde im neuen Job. Ich habe deutsche Volontäre kennengelernt und sie waren auch gläubig. Wir sind zusammen in eine Gemeinde gegangen, aber damals kannte ich noch kein Deutsch und wir haben Englisch gesprochen. Sie haben gesagt, ja, we're going to church. Und für mich, Church war eng so ein Gebäude, so eine katholische Kirche mit verschiedenen Statues von Jesus und Maria und sonst was. Und ich war sehr, sehr überrascht, als wir zu einem Ort kamen, den ich schon kannte, weil meine Gemeinde da Freizeiten hatte, als ich klein war. Ja, und die Erfahrung war sehr interessant, auf jeden Fall am Anfang. Es hat mich auf jeden Fall dazu erregt, wieder das Neue Testament zu lesen und mich erneuert mit diesem Thema von Gott zu beschäftigen und zu fragen, ob es doch da was gibt, was für mich zu der Zeit auch sehr wichtig war, weil ich eigentlich schon mein ganzes Leben nach einer Bedeutung gesucht habe und sie nirgendwo gefunden habe. Und ich hatte sogar Momente, an denen ich denken oder mir so klar war, dass alles existiert und es gar keinen Grund dafür gibt. Das war so schrecklich für mich. Und ja, gleichzeitig war ich auch bei diesen Unterrichten von Judentum und habe ein bisschen mehr über das Judentum gelernt. Ich bin ja nicht in einem jüdischen, religiösen Zuhause aufgewachsen, deswegen wusste ich so vieles nicht und habe dann viel mehr verstanden, auch verstanden, warum ich das nicht folgen möchte. Und diesen Unterschied zwischen, was die Rabbiner lehren und was Jesus gelehrt hat, in der Bibel gesehen und mich dann am Ende für Jesus entschieden. Ja, das ist dann kurz gefasst die Geschichte. Etwa, ich glaube, spätestens ein Jahr später ließ ich mich taufen. Und ja, und jetzt folge ich immer noch Jesus und das ist immer noch ein Prozess. Aber ja, das ist natürlich die Wahrheit und ich freue mich sehr, wenn Juden dazu kommen. Und das hat mich auch dazu erregt, die Botschaft an Juden weiter zu verkündigen bei Juden für Jesus.
Ist das nicht spannend? Ich finde das super und deswegen machen wir unsere Arbeit. Wir wollen sehen, wie Leute so wie Caroline zum Glauben kommen. Was Caroline nicht erwähnt hat, ist eine von unseren Mitarbeiterinnen in Israel, sie so begleitet und macht so Bibelstudium mit ihr und ja, war einen großen Einfluss auf ihrem so Glaubensleben und so. Also deswegen machen wir unsere Arbeit, deswegen gehen wir ja auf die Straßen. Wir wollen Leute begegnen, wir wollen Leute für Jesus gewinnen durch den Heiligen Geist. Also ja, bitte betet für uns für nächste Woche, Ende nächster Woche. Und ihr könnt gerne mehr mit Lendert und mit Carolina bei unserem Büchertisch hinten reden. Wie ihr wisst, ich bringe ab und zu mit ein paar Bücher und so. Wir haben neuerdings eine neue CD. Das ist von unserem französischen Arbeitszweig. Aber es gibt Lieder auch in Englisch und Hebräisch. Also guckt ihr euch das mal an. Aber jetzt zum Thema. Ich habe zwei Reisepässe. Ein britisches Reisepass und ein hebräisches Reisepass. Der eine ist wahrscheinlich in ein paar Monaten nicht mehr so nützlich hier in Deutschland, aber mal gucken, was rauskommen wird. Ich rede natürlich über den britischen Reisepass und nicht über den israelischen Reisepass. Ich habe zwei verschiedene Reisepässe. Und das heißt, dass ich zu diesen verschiedenen Ländern gehöre. Ich gehöre zu England, ich bin Brite, ich gehöre auch zu Israel, bin Israeli. Aber ich hoffe bald, ein drittes Reisepass zu bekommen. Durch meine Frau habe ich mich für die schweizerische Staatsangehörigkeit beworben. Also ich hoffe, dass ich bald Schweizer werde und dann drei haben werde. Dann könnt ihr auch Schweizerdeutsch predigen, gell? Nein, das würdet ihr natürlich nicht verstehen. Ich kann es auch nicht so richtig gut. Aber ich hoffe, bald mal die schweizerische Staatsangehörigkeit zu bekommen. Dafür musste ich viel lernen. Ich musste eine Prüfung machen. Und letztendlich hoffe ich auf den dritten Reisepass. Ich finde es interessant, weil mit Reisepässe, du bist quasi so ein bisschen definiert von deinem Reisepass. Wer bist du? Ja, ich bin Deutscher, ich bin Israeli, ich bin Brite, ich bin Schweizer, was auch immer du ja heute bist. Und die Frage nach Identität ist uns so, so wichtig. Jedes Mal, dass wir jemand Neues kennenlernen, was ist eine von den ersten Fragen? Woher kommst du? Wo kommst du her? Wir wollen immer wissen, woher die Leute kommen. Wir wollen nie wissen, woher die Leute gehen. Ich finde das eine viel wichtigere Frage. Wohin gehst du letztendlich? Wo kommst du hin? Ich habe auch, muss ich dazu gestehen, ich habe noch einen zusätzlichen Reisepass. Ich habe zwei, ich hoffe auf einen dritten und ich habe einen vierten, aber der vierte Reisepass könnte ich euch nicht vorlegen oder zeigen, weil es steht auf meinem Herzen geschrieben. Denn mit 16 Jahren alt bin ich zum Glauben gekommen an Jesus und ich wurde Himmelsbürger. Genauso wie Paulus hier schreibt in Philipper, er sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Von woher wir auch den Herrn Jesus, den Messias, erwarten als den Retter. Wenn du an Jesus glaubst, bekommst du eine neue Identität, du bekommst eine neue Staatsangehörigkeit, ein neuer Reisepass sozusagen. Du gehörst zu einem anderen Königreich. Ich bin natürlich immer noch Brite und Israeli, hoffentlich bald Schweizer, aber ich gehöre jetzt zu Gott und mein Bürgerrecht, mein tatsächliches Bürgerrecht, wo ich hingehöre, ist im Himmel. Aber genau wie bei meiner Schweizer Staatsangehörigkeit, ich musste viel lernen über das Land. Ich musste auch eine Prüfung machen. Genauso ist es mit Gottes Königreich. Wenn man ja ein Bürger wird von einem anderen Staat, muss man ja über den Staat lernen. Man muss wissen, was sind die Gesetze, was sind die Prinzipien? Wer ist die Regierung? Was machen sie dort? Wie ist diese Kultur, was ist dieses Land? Und so müssen wir das auch lernen. Natürlich, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus, transformiert Gott unserem Herzen, gibt uns ein neues Leben. Aber es gibt natürlich auch viel zu lernen. Und heute werden wir zusammen das Thema Gottes Königreich angucken. Und es ist meine Hoffnung, dass ich euch ein bisschen begeistern kann für diesen Königreich, wo wir alle hingehören, wenn wir an Jesus glauben. Wir werden Fragen angucken wie, was ist Gottes Königreich? Wie ist es? Welche Rolle spiele ich überhaupt? Und ich hoffe, dass ihr nach Hause geht, begeistert und vielleicht auch ein bisschen herausgefordert über Gottes Königreich. Was ist Gottes Königreich? Heutzutage für uns im Westen ist es ein bisschen schwer zu verstehen, was genau ein Königreich ist. Ja, natürlich sage ich das auch als Brite. Wir haben ja eine Königin, aber Macht hat sie nicht wirklich. Es gibt eigentlich auf dieser Welt nur 4 Länder mit einer absoluten Monarchie oder mit einer absoluten Macht. Ihr könnt raten, welche von den Fahnen, oder ich verrate euch das. Saudi-Arabien, Katar, Brunei und Oman sind absolute Monarchien. Aber das Konzept von einer absoluten Monarchie, von einer Königreich ist heutzutage genau das, was es damals war in den Zeiten vom Alten Testament. Ein König herrschte über ein Gebiet und über ein Volk. Ein König herrschte über ein Gebiet und ein Volk. Wir lesen ja in den Alten Testament über viele verschiedene Königen, vor allem in Juda, in Israel. Die meisten waren furchtbar. Wir lesen auch ab und zu über andere Königen, Königen aus den Nationen. Und in Daniel 4 lesen wir über einen ganz besonderen König, König Nebukadnezar. Nun, König Nebukadnezar war der größte König. Er hat sich selber genannt der König der Königen. Ja. Also wir kennen diese Titel natürlich von jemandem anders. Aber damals hat Nebukadnezar sich selbst genannt König der Königen. Er war der größte König der ganzen Welt, hat über alles regiert. Und eines Tages hatte er einen Traum. Und in diesem Traum sah er eine Statue mit einem goldenen Kopf, mit einem silbernen Oberkörper, bronzener Unterkörper und dann Eisen für die Beine und eisernen Ton für die Füße. Und er hat diesen Traum gehabt und hatte keine Ahnung, was das heißen soll. Und dann kommt Daniel und durch Gott bekommt Daniel diese Erklärung. Nebukadnezar, du bist den goldenen Kopf. Und die anderen Teile von dem Körper sind andere Königreiche, die noch kommen werden. Und sie werden nicht so groß sein wie du. Du bist bis jetzt und du wirst immer bleiben der große König. Aber dann in seinem Traum sah er etwas anders. Dazu, zu dem Statue, ist ein Stein gekommen. Und der Stein hat diesen Statue komplett zerstört und ist dann gewachsen. Ein Stein wächst normalerweise nicht, ja. Aber im Traum kann Steine alles Mögliche machen. Ein Stein dann ist gewachsen und hat die ganze Welt erfüllt. Und die Auslegung von diesem Stein ist, dass dieser Stein Gottes Königreich ist. Und Gottes Königreich ist ganz anders, gehört nicht zu der Statue, ist komplett anders und viel größer. Und zerstört diese anderen Königreiche, die letztendlich nicht wirklich so große Königreiche sind. Also wir lesen schon im Alten Testament über Gottes Königreich. Wir lesen überall, dass Gott ein König genannt wird, König des Himmels und der Erden. Und dann kommen wir zum Neuen Testament. Und das finde ich extrem interessant, dass Jesus, die ersten Wörter von Jesus im Markus-Evangelium sind wie folgt. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nun, das ist sehr interessant, weil normalerweise wird uns gesagt, dass das Evangelium der Tod und die Auferstehung von Jesus ist, oder? Das wissen wir als das Evangelium. Aber Jesus sagt das. Er ist noch nicht gestorben, noch nicht auferstanden und trotzdem sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Was meint er hier? Was ist das Evangelium? Das Evangelium ist kein neues testamentliches Konzept. Das kommt aus dem Alten Testament. Evangelium heißt frohe Botschaft, gute Nachricht, good news, so wie dieser kleine Mann laut schreit. Und im Alten Testament ist das Konzept, wurde das Konzept verwendet nach einem Krieg. Nach einem Krieg kommt der Botschafter zurück und sagt, ich habe gute Nachrichten, wir haben gesiegt. Es gibt sogar auf Hebräisch ein Verb. Wir sagen nicht, die frohe Botschaft zu verkündigen, wir sagen einfach levaser. Und das Wort für Evangelium, besorah, kommt von diesem Wort, levaser. Also wir haben ein Verb, weil es so ein wichtiges Wort ist dafür. Also ein Krieg ist passiert und wir haben gewonnen. Und das ist die gute Nachricht. Hier sagt Jesus, die gute Nachricht ist, Gottes Königreich kommt nah. Und wir wissen von diesem Traum in Daniel, das ist gute Nachricht, weil wenn Gottes Königreich kommt, dann zerstört das die alle anderen Königreiche von diesem Welt. Weil es größer ist, weil es besser ist. Also die gute Nachricht kommt. Die gute Nachricht des Königreiches. Gott kommt zur Erde, etabliert sein Königreich hier. Die Zeit ist gekommen. Das, was wir erwartet haben vom Alten Testament, bricht an. Kommt jetzt in Jesus. Die Zeit ist nahe und die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist Gottes Königreich. Aber wie ist Gottes Königreich? Was für ein Königreich ist das? Was sollen wir da erwarten? Dieses Thema ist Jesus so wichtig, dass er so oft predigt über das Königreich Gottes. Und er gibt uns so viele Bilder, weil er kann das nicht in Worten zusammenfassen oder erklären. Er muss da uns Bilder geben. Er sagt uns, das Königreich Gottes ist wie ein Senfkorn, wie Sauerteig, wie einen versteckten Schatz, wie eine kostbare Perle, wie ein Netz, wie ein Hausvater, wie ein Bauer, wie ein Grundbesitzer und so weiter und so fort. Ich habe nicht genug Platz gehabt auf dem Bildschirm für die verschiedenen Bilder, weil Jesus so oft über das Königreich Gottes predigt. Also was für ein Königreich ist das? Wie ist das? Was heißen diese Bilder? Weil Bilder sind ja abstrakt, nicht immer so einfach zu verstehen. Erstens, Gottes Königreich ist das verkehrtes Königreich, umgekehrtes Königreich, Upside-Down-Königreich, wenn wir wollen, das australische Königreich. Alles ist anders, alles wird auf den Kopf gestellt. Es ist nicht wie die Königreiche hier in dieser Welt. Es ist nicht wie Oman oder Katar oder Brunei oder Saudi-Arabien. Halleluja, ich bin so dankbar. Es ist anders. Und es ist anders, wenn wir den König anschauen. Wie ist dieser König? Ist er wie andere Könige? Wurde er in einem Palast geboren? Nee, wir wissen ja die Geschichte. Er wurde im Stall geboren, wo Tiere hingehören und nicht kleine Prinzen. Wurde er gekrönt auf einem goldenen Thron, mit einer goldenen Krone? Wurde er erhoben vor seinem Volk und geehrt und respektiert? Nein, alles ist bei diesem König anders. Er bekommt eine Dornenkrone. Er wurde ja erhoben, aber auf einem Kreuz. Und er wurde angeschrien von seinem Volk und von anderen Völkern. Aber in dem Moment, wo Jesus auf dem Kreuz steht oder hängt, hängt er in seiner Herrlichkeit. Und das ist genau das Paradox. Weil dieses Königreich ist nicht wie andere Königreiche. Der König bei diesem Königreich kommt nicht, um gedient zu werden. Er kommt, um zu dienen. Jesus selber sagt, ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass die Großen Gewalt über sie ausüben. Unter euch aber soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der König bei diesem Königreich ist anders. Aber wie ist es dann mit seinem Volk? Weil ja, in einem Königreich gibt es immer der König, ein Gebiet und ein Volk. Wie ist es mit dem Volk? Sie sind auch anders. Das ist kein Reich für den Reichen und Komfortablen. Jesus sagt, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Reich der Himmel. Es ist nicht wie andere Königreichen mit vielen Noblen und Prinzen, die dort stehen rund um den König. Und sie sitzen da in Luxus und es gibt die andere arme Völker, das restliche Volk, die dort draußen bleiben müssen. Nee, uns gehört das Königreich. Wir geistlich Armen, wir, die verfolgt sind, weil wir an Jesus glauben. Hier vielleicht weniger als in anderen Ländern, so wie Oman oder Katar, Saudi-Arabien, Brunei. Aber trotzdem gehört uns das Königreich. Es ist auch nicht, es ist auch kein Königreich für den Intelligenten. Sorry. Denn Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wir müssen werden wie kleine Kinder. Und ich bin dankbar, dass in Deutsch gibt es diesen sprachlichen Unterschied zwischen kindisch und kindlich. Gott will nicht, dass wir kindisch werden, aber er will, dass wir kindlich werden. Dass wir uns erniedrigen wie Kinder, dass wir Respekt zeigen, dass wir uns demütigen, dass wir realisieren, wir können es nicht selber schaffen. Wir sind abhängig, so wie Kinder. Kinder sind abhängig und sie haben auch diese wunderbare Glaube. Du sagst einem Kind was und sie glauben dir das sofort. Natürlich kann man das ausnützen, soll man eigentlich nicht so sehr ausnützen. Aber ist das nicht schön? Ihnen wird etwas gesagt und sie glauben das. So soll es auch sein mit uns. Dieses Königreich ist nicht für die Intelligenten, nicht für den Stolzen. Also das Volk ist anders, der König ist anders, das Volk ist anders. Wie ist es mit den Gesetzen? Sieht es hier anders aus in diesem Königreich Gottes? Ja, es sieht anders aus. Das allumfassende Prinzip von dem Königreich Gottes ist Liebe. Und wenn ich über Liebe rede, ich muss das ja definieren, weil heutzutage bedeutet Liebe alles Mögliche. Für alle verschiedenen Menschen. Wenn du draußen gehst auf die Straße und du fragst Leute, was heißt Liebe? Sie werden dir eine ganze Reihe von verschiedenen Definitionen geben. Ja, Liebe, das haben wir gehört. Aber die biblische Liebe, denke ich, kann man ersetzen mit einem anderen Wort. Und zwar Selbstlosigkeit. Selbstlosigkeit. Denn in diesem wunderbaren Kapitel von 1. Korinther 13, wo Paulus uns Liebe definiert, ist der Fokus von dieser Liebe die andere Person. Die andere Person. Liebe ist gleich Selbstlosigkeit. Deswegen sagt Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Letztendlich müssen wir uns die Frage stellen, wie betrifft das mich? Was hat das mit mir zu tun? Wenn du an Jesus glaubst, bist du ja ein Staatsbürger von diesem Königreich. Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, vielleicht möchtest du Staatsbürger werden, wenn du merkst, dass dieser Königreich komplett anders ist. Es ist paradoxal, alles steht auf dem Kopf. Alles ist anders. Das betrifft uns wie folgt. Um Schweizer zu werden, musste ich ja eine Prüfung machen. Ich musste viel über das Land lernen. Ich musste in die Prüfung verschiedene Schokoladensorten, Schweizer Schokoladensorten nennen. Stimmt, wirklich. Ich musste Schweizer Supermärkte auch, also die Namen kennen und die auch auflisten und so weiter und so fort. Verschiedene Sachen über die Geschichte, halt alles, was wichtig ist für die Schweiz. Schokolade, Käse, genau. Also es gab eine Prüfung, um reinzukommen, um Schweizer zu werden. Es gibt auch eine Prüfung, um reinzukommen im Gotteskönigreich. Aber hier ist es, wie ich gesagt habe, paradoxal, weil da müssen wir eigentlich nichts machen. Weil die Prüfung wird für uns schon gemacht. Jesus, als er für uns gestorben ist und auferstanden ist, hat er uns erkauft. Wir gehören jetzt dem König. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du reingetreten bist in dieses Königreich, gehörst du ihm. Und das ist sehr, sehr beleidigend für uns hier im Westen, weil im Westen sind wir ja freie Menschen. Wir dürfen alles machen, was wir wollen, theoretisch mindestens. Aber in diesem Königreich gehören wir dem König. Wir haben eine Rolle zu spielen. Er hat uns erkauft. Wir mussten kein Geld zahlen, um reinzukommen. Um Schweizer zu werden, musste ich viel Geld zahlen. Im Gotteshimmelreich reinzukommen, musste jemand für mich zahlen. Jemand komplett anders. Also Gott hat uns erkauft und er hat uns auch eine Rolle gegeben. Wir sind Botschafter geworden. Vorher, als ich an der Uni war, hatte ich eine ziemlich negative Einstellung zu Diplomaten und Botschafter. Sie machen ja nichts, sie gehen einfach zu schönen Partys, kleiden sie sich schick an und quatschen über nichts Wichtiges. Das war mein Eindruck von einem Diplomaten. Wenn es jemand hier gibt, der ein Diplomat ist, verzeih mir das, sorry. Es ist wahrscheinlich komplett anders. Und es ist natürlich komplett anders. Denn Botschafter haben verschiedene Rollen. Diplomaten spielen verschiedene Rollen. Sie sind auf der einen Seite Vermittler. Und genauso sind wir. Wenn wir Jesus gehören, wenn wir zu diesem Königreich gehören, dann sind wir Vermittler. Wir stellen das Königreich dar. Durch unser Benehmen, durch unsere Reaktionen. Wenn jemand weiß, dass du gläubig bist an Jesus, dann bist du sozusagen eine laufende Werbung oder Werbeplakat für das Königreich Gottes. Sie werden dich angucken und sehen, ah, so macht man das in deinem Königreich. So benimmt man das. Sind wir hier anders? Benehmen wir uns wirklich wie Bürger von dem Königreich Gottes? Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich eine Geschichte gelesen über einen amerikanischen Diplomaten in Holland, eigentlich in den Niederlanden. Ich glaube, das war in den 70er, 80er Jahren. Und er war keinen guten Diplomaten. Er ist immer eingeschlafen bei wichtigen Treffen, auch beim Abendessen, auch in dem Board-Treffen, in dem Zimmer, dem Raum, wo man sich trifft. Da, wo alle am Tisch sind, ist er plötzlich eingeschlafen. Und komischerweise ist er süchtig geworden zu Pac-Man. Kennt ihr dieses Spiel Pac-Man? Ja? Dieser amerikanische Diplomaten, ich glaube, er war so in seine 60er Jahre, ist süchtig geworden und hat in den Arkaden gespielt mit den Kindern. Und sie haben sich so aufgeregt über ihn, sie haben ihm tatsächlich seine eigene Spieldings, Konsole, Arkade, gekauft und in den amerikanischen Botschaft reingestellt, sodass er seine Sucht zu Hause ausüben kann. Das ist tatsächlich so, du kannst das recherchieren. Das ist ein gutes Beispiel von einem ganz schlechten Diplomaten. So soll es nicht sein. Und so sollen wir auch nicht sein. Aber wie? Wir können gute Diplomaten werden, wenn Jesus unser Herz mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat. Und dann können wir rausstrahlen. Und Leute werden sehen, sie werden unsere guten Taten sehen und werden unserem Vater im Himmel preisen. Also wir zeigen dem Königreich, wir sind Vermittler, in denen dass wir anderen dienen, genauso wie unser König anderen gedient hat, durch Selbstlosigkeit und durch diese echte Liebe. Aber als Botschafter oder als Diplomaten sind wir auch Ansager. Also echte Diplomaten, sie verkündigen Stellungnahmen von dem Staat. Also Amerika sagt so und so über dieses und jenes Ereignis. Das machen wir auch. Wir verkündigen eine frohe Botschaft, eine gute Botschaft, eine Botschaft des Königreiches. Wir verkündigen, dass es was Besseres gibt, dass es einen besseren Staat gibt. Wir sind begeistert von diesem Staat, weil in diesem Staat ist alles anders, ist alles besser. Manchmal, ich verstehe das, manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Evangelisation ist so schwierig. Ich weiß nicht, wie ich über Jesus reden kann mit anderen Leuten. Wenn du von etwas begeistert bist, dann wirst du über das reden. Das stimmt einfach so. Wenn du mit Paul sprichst über seine Ingenieursachen, dann musst du ihn bremsen. Das ist sein Thema, er mag darüber reden, weil er eine Leidenschaft dafür hat. Was ist deine Leidenschaft? Worüber redest du am meisten? Ist es ein Sport oder ein Hobby oder ein Album oder eine Band oder keine Ahnung was? Oder redest du eigentlich über Gottes Königreich? Wenn du diese Begeisterung nicht hast, dann komm zu Gott und bitte ihm für diese Begeisterung, denn er wird dir das schenken. Und ich hoffe, dass dadurch, dass du mehr über den Königreich lernst, wirst du denken, boah, das ist so ein tolles Königreich. Ich mag anderen darüber erzählen. Ich mag, dass andere zum Glauben kommen. Ich mag, dass andere Leute reinkommen und auch diese Staatsbürgerschaft annehmen. Öfters höre ich, dass Leute sagen, wir bauen zusammen Gottes Königreich. Wir müssen das Reich bauen. Das stimmt nicht. Und ich bin sehr erleichtert, dass es nicht stimmt. Nirgends in die Bibel wirst du diese Phrase finden, Gottes Königreich bauen. Wisst ihr, warum man das in die Bibel nicht findet? Weil es besteht schon. Es ist schon gebaut. Alles ist schon fertig. Das ist das Gute dran. Wir müssen nichts bauen. Gott hat alles gebaut. Halleluja. Es steht schon bereit im Himmel. Gottes Königreich müssen wir nicht bauen, wir müssen nur darüber verkündigen, denn Gottes Königreich kommt. Und das ist der Unterschied. Und wenn Gottes Königreich kommt, dann merken wir das. Als Jesus auf der Erde war, jedes Mal, dass Heilung passiert ist, oder auch heutzutage, jedes Mal, dass Heilung passiert, jedes Mal, dass jemand zum Glauben kommt, jedes Mal, dass ein Dämon oder was auch immer herausgetrieben wird, dann in dem Moment ist der Königreich da. Und wir erleben das. Wir müssen nichts bauen. Ich könnte sowieso nichts bauen. Ich habe keine Ahnung, wie baut man Gottes Königreich? Gott ist der König, er hat alles schon gebaut. Es ist schon fertig. Es muss noch kommen. Und als Jesus auf die Erde gekommen ist, ist es gekommen. Ich glaube, ich habe euch schon das Beispiel erzählt, oder die Theorie halt erzählt, von warum Adam am Ende von der Schöpfung geschaffen worden ist, oder? Das habe ich euch mitgeteilt. Ich denke, er ist am letzten Tag geschaffen, weil sonst hätte er Gott helfen wollen mit alles anderen. Ich bin ja auch ein Mann, also ich weiß, wie wir gestrickt sind. Wir wollen einfach etwas bauen, etwas machen, etwas helfen. Und er ist dann kreiert, am letzten Tag steht da, okay, hey, ich bin da, was machen wir? Nee, Adam, du musst dich ausruhen zuerst. Erstmal Schabbat. Erstmal ausruhen. Ich habe schon alles erledigt. Und dann nach dem Schabbat, dann kriegst du eine Rolle. Natürlich hat Adam eine Rolle zu spielen. Natürlich, wir haben eine Rolle zu spielen. Aber unsere Rolle ist nicht, Gottes Königreich zu bauen. Unsere Rolle ist, Gottes Königreich zu verkündigen. Denn wenn wir dort kommen und den Trompeten blasen und sagen, Gottes Königreich ist da, dann können Leute reinkommen. Dann können Leute daran glauben. Und wenn sie erleben, wie Leute geheilt werden, wie Leute befreit werden. Und als Zusammenfassung von diesem Prinzip mag ich das hier nehmen aus Jesaja 61. Jesus sagt natürlich über sich selber, dass er diese Stelle erfüllt hat oder einen Teil von dieser Stelle. Der Geist des Herrn, des Herrscher, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochene Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Und um zu trösten alle Trauernden, um die Trauernden von Zion zu verleihen, dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde, Freudenöl statt Trauer und Feierkleider statt eines betrübten Geistes, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Halleluja, oder? Gott hat natürlich Jesus berufen und herausgesandt, um das zu erfüllen. Aber er hat uns auch berufen, das zu erfüllen, zu verkündigen, Leute Heilung zu bringen, diese Kopfbedeckung, Freudenöl zu bringen. Und wir erleben das auch. Wir dürfen das erleben. Gott möchte, dass wir das erleben. Wir erleben das auch in dieser Stadt. Es gibt so viele Geschichten davon. Der letzte, also Arten, wie es uns betrifft, ist es, in diesem Königreich reinzukommen, ist es nicht einfach. Wir lesen in Apostelgeschichte, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Jesus sagt, es gibt den schmalen Weg. Es ist nicht einfach. Wir werden verfolgt werden, aber uns gehört das Königreich. Im Moment, wenn du an Jesus glaubst, lebst du in einem fremden Land. Es ist mir egal, ob du hier geboren bist, aufgewachsen bist, im gleichen Haus immer noch wohnst, ist mir egal. Du wohnst in einem fremden Land. Das ist nicht deine Heimat. Das ist nicht deine Heimat. Du hast eine andere Heimat. Weil der Moment, wo du Jesus angenommen hast, bist du reingetreten in Gottes Königreich. In einem fremden Land zu sein, ist es nicht immer einfach. Ich kann das ja natürlich sagen, als Engländer, Israeli oder was auch immer ich bin, hier in Deutschland, kann ich sagen, es ist nicht so einfach. Aber davor war ich in Budapest, in Ungarn. Und da war es gar nicht einfach. Ich konnte die Sprache nicht. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, in die ersten paar Monaten oder das erste Jahr. Ich konnte die Sprache nicht. Ich hatte keine Ahnung über die Kultur, wie diese Leute ticken. Es dauerte. Es war schwierig. Ich habe auch versucht, mit Leuten zu reden auf Englisch und dann haben sie mir diese böse Blicken gegeben. Das ist nicht einfach, in einem fremden Land zu wohnen. Für uns als Gläubigen an Jesus, es ist nicht einfach, in dieser Welt zu wohnen. Aber wir sind hier für eine begrenzte Zeit und das ist unsere Hoffnung. Wir warten auf eine Stadt, wir warten auf einem Königreich. Und wir wissen, der König hat das selber gesagt. Es kommt bald. Bald kommt unsere Heimat zu uns. Bald kommt Jesus zurück. Und bald gibt es dann Gottes Königreich hier auf dieser Erde. Dann wird es geschehen, was wir jeden Sonntag beten. Dein Wille geschehen. Wie im Himmel, so auf Erden. Wo das passiert, in diesen Momenten bricht Gottes Königreich hinein. Und eines Tages wird es so sein, dass die Herrlichkeit des Herrn die ganze Welt decken. Eines Tages wird es vorbei sein. Eines Tages werden wir nicht mehr in einem fremden Land wohnen. Wir werden bei uns sein. Zum Schluss möchte ich dich fragen, hast du schon deinen Reisepass? Hast du schon deinen Reisepass für Gottes Königreich? Bist du schon Staatsbürger geworden? Hast du dich schon beworben dafür oder noch nicht? Hast du diese Opfer von Jesus für dich selber angenommen? Hast du dieses Geschenk angenommen von einer neuen Staatsangehörigkeit? Wenn ja, Halleluja, dann hast du nicht mehr lange zu warten. Bald wirst du bei dir sein. Wenn du das noch nicht angenommen hast, ich ermutige dich, Finde mehr heraus über dieses wunderbare Königreich, das komplett anders ist. Nehme gerne diese Möglichkeit an. Denn es wird nicht so mehr lange dauern. Die sind Limited Edition, diese Reisepässe. Sie bleiben nicht für die Möglichkeit, eins zu bekommen, bleibt nicht für ewig. Bald wird es vorbei sein. Wenn du schon deinen Reisepass hast, wirst du die Rolle spielen, die Gott dir gegeben hat? Wirst du Diplomaten, Botschafter werden für dieses etwas anderes Königreich? Wirst du Gottes Liebe zeigen, durch wie du dich benimmst, durch wer du bist? Wirst du auch über dieses Königreich sprechen? Wirst du ein guter Diplomaten sein oder wirst du eher so wie diesen amerikanischen Pac-Man-süchtige, im Team-Meetings einschläfende Diplomaten? Wir wollen nicht sein wie die Diener, die Jesus erwähnt hat in Matthäus 24, weil der Herr so lange weg ist, fängt er an, die anderen zu prügeln. Der wollen wir nicht sein. Wir wollen denn gehören, wenn Jesus zurückkommt, du bist ein guter und treuer Knecht. Wollen wir das wahrnehmen oder nicht? Unser Gebet ist es, dass Gottes Königreiches kommt und dass es bald kommt. Dass sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Beten wir zusammen. Vater im Himmel, danke, dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, in deinem Königreich reinzukommen. Danke, dass du das für uns vorbereitet hast und dass du uns ausgesucht hast und uns eine Rolle gegeben hast. Danke, dass dein Königreich so komplett anders ist. Herr, bitte hilf du uns, das zu verstehen. Du siehst, dass wir in dieser Welt wohnen, wo wir uns daran gewöhnt sind, auf bestimmte Arten und Weisen von Regierungen oder Königreichen oder was auch immer. Hilf uns zu verstehen, wie dein Königreich so anders ist. Herr, schenk uns auch eine Begeisterung für dich und für dein Königreich, dass wir mit anderen darüber sprechen. Und danke, dass du uns dein Gesetz geschrieben hast auf unserem Herzen, dass wir dir gehören. In Jesu Namen. Amen. Amen.